Am Anfang bin ich circa 3 Monate in Untersuchungshaft gewesen in der Josefstadt und danach 5 Monate circa war ich in Korneuburg, weil ich wieder Blödsinn gemacht habe und den Rest habe ich mit der Fußfessel beendet. Es gab schon deutlich mehr Möglichkeiten, um die Zeit einfach totzuschlagen, aber auch um die Zeit sinnvoll totzuschlagen. Alle diese Sachen kann man ganz schnell mal verlieren, wenn man sich schlecht benimmt. Das ist auch eine der Sachen, die ich am meisten bereue. Die Zeit, die man verliert.
Petra, was war das Schlimmste, was du als Jugendliche angestellt hast?
Also es ist eh schon verjährt. Ich habe mal einen Stein in Herzform mitgehen lassen bei einem Mineraliensammler, bei dem ich war mit meinem Vater damals. Da war ich vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, also Volksschulalter. Und ich habe dann so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich ihm den Stein ein paar Jahre später wieder an die Tür gehängt habe.
Mit 6, 7 Jahren warst du damals noch nicht strafmündig. Das heißt, es hätte auch keine Konsequenzen für dich gehabt, weil strafmündig ist man erst ab 14 Jahren. Mein Gesprächspartner für unsere heutige Folge allerdings war wesentlich älter als du. Und er hat weiter schlimmere Dinge angestellt, als einen Stein zu stehlen. Dafür ist er dann mit 16 Jahren tatsächlich im Gefängnis gelandet. Hallo und herzlich willkommen beim BZ-Podcast Weitergedacht. Mein Name ist Matthias Ziegler.
Und ich bin Petra Tempfer. Und wer war denn dein Gesprächspartner, Matthias? Und was hat er denn angestellt?
Nennen wir ihn Elias. Eigentlich heißt er anders, aber er möchte lieber anonym bleiben. Er ist heute 20 Jahre alt und bei ihm ist damals einiges zusammengekommen, was ihn insgesamt 2 Jahre in Haft gebracht hat. Da war schwerer Raub dabei, Körperverletzung, Suchtmittelvergehen, illegaler Waffenbesitz, wobei manches davon vielleicht wilder klingt, als es letztlich war, weil illegaler Waffenhandel zum Beispiel beginnt ja schon mit der Beschaffung oder Weitergabe von verbotenen Gegenständen wie Schlagringen. Also da reden wir jetzt nicht unbedingt von Pistolen oder Maschinengewehren. Was mich aber natürlich am meisten interessiert hat, war, wie Elias seine Zeit als Jugendlicher im Gefängnis erlebt hat. Du warst ja insgesamt 2 Jahre im Gefängnis.
Ja.
Durchgehend?
Nicht durchgehend. Am Anfang bin ich circa 3 Monate in Untersuchungshaft gewesen in der Josefstadt. Und danach 5 Monate circa war ich in Korneuburg, weil ich wieder Blödsinn gemacht habe. Und den Rest habe ich mit der Fußfessel beendet.
Das heißt, es war nicht eine Haftstrafe, sondern du hattest mehrere Haftstrafen?
2, ja. Wenn man es genau nimmt.
Wie hast du diese Zeit im Gefängnis erlebt? Wie kann man sich das vorstellen, das Leben im Gefängnis?
Also ich mache da deutliche Unterschiede zwischen den Justizanstalten erstmal. Also die Josefstadt ist auf jeden Fall viel schlimmer gewesen als Korneuburg. Es gab auch in Korneuburg hin und wieder Beamte, die sich für einen eingesetzt haben und da war auch dann der Verein Phoenix irgendwann, die mir das Sportangebot näher gebracht haben. Ich habe das natürlich angenommen und in der Josefstadt gab es sowas halt eher selten und man musste halt erfinderisch werden im Hof, also beim Spaziergang mit den Kollegen irgendwie was machen oder in der Zelle selber Sport betreiben.
Gab es Klickbildung zwischen einzelnen Ethnien?
Nein, also das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Die meisten haben halt gemeinsam gebetet, gemeinsam gegessen, gemeinsam Sport gemacht und das fand ich halt auch toll. Man hat halt wirklich gesehen, Nationalität hat nicht so sehr eine Rolle gespielt.
Wie viele wart ihr in der Zelle?
In der Josefstadt war ich maximal zu dritt in der Zelle. Das war damals in der Quarantänezeit und danach war ich zu zweit in der Zelle. Wobei es zu mehr Auseinandersetzungen kam, wo man zu dritt in der Zelle war, weil es auch relativ eng war.
Was hat man in der Zelle und vor allem, was hat man nicht?
Also in der Quarantäne in der Josefstadt hat man einen Fernseher, man hatte 7 Kanäle, also viel war mit Nachrichten und so, also ORF, ORF1, ORF2. In Josefstadt war es auch nach der Quarantäne so, dass man genau diese Sachen hatte eigentlich. Und in Korneuburg hatte man dann eine Dusche in der Zelle. Das war schon mal sehr gut, also was die Hygiene betraf. In der Strafhaft konnte man sich tatsächlich auch eine PlayStation 2, eine restaurierte, holen. Aber jetzt keinen Gewaltspielen oder so, einfach nur gesellige Spiele. und die, die unter 18 waren auf jeden Fall. Und ja, man hatte auch das Angebot, dass man sich Bücher ausborgen konnte, man konnte sich ein Schachbrett ausborgen, Karten. Also es gab schon deutlich mehr Möglichkeiten, um die Zeit einfach totzuschlagen, aber auch um die Zeit sinnvoll totzuschlagen. Weil die Zeit kommt einem schon extrem lange vor dann, ja. Man versucht natürlich so gut wie möglich die Zeit zu nutzen, trainieren, sich unterhalten, ab und zu etwas zeichnen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, aber das auch eher in Korneuburg als in Josefstadt, weil in der Josefstadt, da hatte man höchstens halt dieses eine Schachbrett, was sie uns ausgeborgt haben, ja. Aber alle diese Sachen kann man ganz schnell mal verlieren, wenn man sich schlecht benimmt. Das finde ich aber auch gut, weil wer sich nicht benehmen kann, dem sollte man sowas auch nicht geben.
Gibt es die Möglichkeit, dass man im Gefängnis Lehre weitermacht, arbeitet irgendwie und bis sich beschäftigt hält, wieder auf den Arbeitsmarkt vorbereitet wird?
Ja, gibt's auf jeden Fall. Also in Josefstadt und auch in Korneuburg gibt es die Möglichkeit, die Lehre abzuschließen, falls man eine begonnen hat, oder eine Lehre zu beginnen, wenn man genug restliche Strafzeit hat.
Hast du die genutzt?
Nein, weil da nichts für mich dabei war. Also ich habe gewusst, was ich mache nach meiner Haftzeit, und das hat mir gereicht. Also ich habe als Hausarbeiter gearbeitet und das war eh einer der bestbezahlten Jobs im Gefängnis. Also dachte ich mir, das passt schon. Und mir wurde auch in Korneuburg vor allem von einem Beamten geholfen, dass ich lernen kann, weil ich habe davor die Handelsakademie besucht. Und es hat dann irgendwie geklappt, dass ich meine Bücher bekomme zum Lernen. Und da habe ich dann wieder ein bisschen reingeschaut und bin reingekommen ins Lernen. Ja, das fand ich auch sehr toll. In Josefstadt war das zum Beispiel eher nicht so.
Das heißt, in Korneuburg zumindest musstest du nicht die Zeit nur totschlagen, sondern warst eigentlich tatsächlich auch beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab auch viele Möglichkeiten, um beschäftigt zu sein. Es gab auch einen EDV-Raum, da konnte man neue Sprachen erlernen, da konnte man sogar in der ARD-Mediathek ein bisschen rumsurfen, sich Dokumentationen anschauen, am neuesten Stand bleiben, mehr oder weniger. Ja, fand ich schon sehr toll an Korneuburg.
Gibt's Privatsphäre im Gefängnis?
Nein, würde ich nicht sagen. Also man ist ja meistens mit einem Zellenkollegen. Es gibt ab und zu Einzelzellen, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, was die genauen Kriterien sind, dass man so eine bekommt. Und ich persönlich finde, also für mich wäre eine Einzelzelle nichts gewesen, weil diese Unterstützung auch von dem Mithäftling oder dieses Kommunizieren, jemanden zumindest mal haben, auch in einer Notsituation, wenn es einem mal richtig schlecht geht, finde ich ehrlich gesagt besser als jetzt eine Einzelzelle zu haben.
Hast du immer denselben Mithäftling gehabt in Korneuburg?
Nein, ich hatte tatsächlich mehrere Mithäftlinge und ich hatte aber nie mit einem ein Problem in Korneuburg. In der Josefstadt war das schon so, aber nur am Anfang in der Quarantäne, wo wir zu dritt waren. Da war ein Mithäftling, der hat sich überhaupt nicht benehmen können, hat die ganze Zeit aus dem Fenster zum Beispiel geschrien, auch in der Nacht, hat uns aufgeweckt. Also quasi null Empathie. Und das finde ich schon wichtig, vor allem wenn man zu dritt auf so engem Raum zusammenlebt. Also
Warst du der Jüngste in Korneuburg in der Zelle?
ja, in Korneuburg und in Josefstadt war ich auch immer der Jüngste.
Und der dann viel älter als du, oder?
In Korneuburg waren sie schon immer viel älter als ich. Ich hatte nur einen Mithäftling, der war nur 2 Jahre älter als ich, den Dennis. Und ja, mit ihm habe ich mich auch am besten verstanden, logischerweise. Ihn hatte ich auch am Ende meiner Haft quasi in Korneuburg. Und die Zeit werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, weil das war dann schon so die Zeit, wo ich wusste, okay, bald bekomme ich die Fußfessel, es entspannt sich wieder alles. Ich habe mich gut benommen die letzten Monate und bin auf einem guten Weg. Und ja, also das war dann mal eine Zeit, an die ich mich gerne erinnere im Gefängnis, ja.
Hast du heute noch Kontakt zu ihm?
Ja, auf jeden Fall.
Elias war also zuerst in der Justizanstalt Josefstadt in Wien und danach in Korneuburg. Warum war er nicht im Jugendgefängnis in Gerersdorf? Das ist zwar voriges Jahr aufgelöst worden, aber als Elias in Haft war, hat es das ja noch gegeben.
Ja, stimmt schon, aber das wäre weiter weg gewesen von daheim. Und für ihn und seine Familie war es besser, dass er in Korneuburg eingesessen ist. Deshalb hat er damals beantragt, dass er ins Erwachsenengefängnis kommt, obwohl er minderjährig war.
Wie viele Jugendliche sind eigentlich in Österreich in Haft?
Im heurigen Oktober waren es 157 Burschen und 15 Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Also weitaus mehr Buben als Mädels.
Ah ja, und eben weil man erst ab 14 Jahren strafmündig ist, wie du gesagt hast.
Genau, deshalb sind es die 14- bis 18-Jährigen. Und insgesamt büßen in Österreich derzeit rund 10.000 Menschen eine Haftstrafe ab. Davon sind nur 7% Frauen. Und unsere Justizanstalten platzen dabei aus allen Nähten, weil die Belagskapazität eigentlich zu 110% ausgeschöpft ist.
Wie geht sich das dann aus, bitte?
Wahrscheinlich schlecht bis gar nicht. Sehr eng jedenfalls. Deshalb wird ja auch die elektronische Fußfessel immer öfter eingesetzt.
Wie bei Elias.
Genau. Vor allem zeigt die Erfahrung, dass gerade bei Jugendlichen eine Haftstrafe nicht unbedingt das beste Mittel ist.
Junge Menschen werden ja auch leider oft rückfällig, oder?
Das stimmt, ja. Laut der jüngsten Kriminalstatistik liegt die Wiederverurteilungsquote insgesamt, also über alle Altersgruppen, bei 30%, also bei knapp einem Drittel. Bei Jugendlichen sind es aber 56%, also mehr als die Hälfte der Jugendlichen in Haft wird noch einmal straffällig danach. Und 12% werden sogar dreimal oder noch öfter rückfällig.
Wieder wie bei Elias, der wenigstens nur einmal wieder straffällig geworden ist nach dem ersten Mal. Aber jetzt würde mich noch interessieren, wie das Ganze eigentlich passiert ist und wie Elias in die Kriminalität gerutscht ist.
Das erzählt uns am besten selber.
Jugendlicher Übermut auf jeden Fall. Und ja, irgendwie im eigenen Film gelebt, also auch viel geraucht, alle möglichen Drogen probiert, das war auch nicht wirklich toll.
Hast du damals mit 15 Jahren damit gerechnet, dass du womöglich erwischt werden könntest und verurteilt werden könntest und im Gefängnis landen könntest?
Ja, die Paranoia war auf jeden Fall da, muss ich sagen. Hätte ich vielleicht sogar mehr davon gebraucht, vielleicht hätte sich dann was geändert, aber ja, man hat es dann immer runtergespült mit irgendwelchen Substanzen. Das war auch nicht das Schlauste eigentlich.
Also du hast den Gedanken an dieses Risiko einfach verdrängt?
Ja.
Wenn du jetzt zurückschaust auf diese Zeit, glaubst du, hätte es irgendetwas gegeben, was irgendjemand machen hätte können, um dich davon abzuhalten? Oder hätte irgendwas anders laufen müssen in der Schule, in deinem privaten Umfeld, dass das nicht passiert wäre?
Ja, schon. Also als ich in der Volksschule war, habe ich viel Diskriminierung erlebt. Ich wurde auch sehr viel ausgegrenzt und dann, wo ich ins Gymnasium gekommen bin, da habe ich dann halt eher was mit, sage ich mal, Leuten mit ausländischen Wurzeln gemacht.
Weil du sagst Ausländer, du bist aber gebürtiger Österreicher.
Ja, schon. Aber ich glaube, man erkennt das am Aussehen, dass ich jetzt nicht wirklich österreichisch aussehe. Ja, da wird man dann oft Ausländer genannt. Es hat sich alles in der Zeit auf jeden Fall so entwickelt und dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Danach war ich halt im Gymnasium und habe halt mit den Älteren immer was unternommen, die auch Wurzeln hatten, sage ich mal.
Also du bist nicht von alleine auf die Idee gekommen, Schlagring aus Tschechien zu holen?
Nein, auf jeden Fall.
Das waren Ältere, die dich damit angestiftet haben?
Auch, ja, aber mit angestiftet. Also man entscheidet am Ende immer selbst, sage ich. Also ich war auch selber ein bisschen dumm und fehlgeleitet.
Hat die Haft dann was bei dir verändert?
Ja, auf jeden Fall.
Weil du sagst, du bist ja einmal zumindest rückfällig geworden. Gehst du davon aus, dass du heute safe bist, was das betrifft?
Ja, also ich habe eine Frau, ich bin verheiratet, ich mache meine Lehre mit Matura, habe nebenbei einen Trainerjob, fange jetzt meine Trainerausbildung an, die auch von Phoenix unterstützt würde. Danke dafür. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, immer mehr zu lernen. Und ich bin eigentlich ein anderer Mensch jetzt, sage ich mal.
Heute ist Elias ein anderer Mensch als noch vor ein paar Jahren, sagt er. Die Zeit im Gefängnis hat ihn also wirklich massivst geprägt. Mich würde ja irgendwie interessieren, was aus seinem Leben geworden wäre, wenn er nicht in Haft gewesen wäre, wenn er die Schule fertig gemacht hätte und so weiter.
Wer weiß, vielleicht hätte er die Matura gemacht und würde jetzt IT studieren, statt die IT-Lehre mit Matura zu machen. Auf mich wirkt Elias jedenfalls zufrieden damit, wie er derzeit beruflich steht.
Einen Job zu finden ist sicher gar nicht so leicht, wenn man eine Vergangenheit als ehemaliger Häftling hat, oder?
Ja, bei Elias war das gar kein Thema, hat er mir erzählt, weil ihn niemand danach gefragt hat. Das ist in Österreich übrigens verboten, wenn es nicht um bestimmte Jobs geht, bei denen eine einschlägige Vorstrafe ein Hinderungsgrund sein könnte oder wo es um ein besonderes Vertrauensverhältnis geht. Also zum Beispiel darf eine Bank schon sicherstellen, dass sie nicht einen verurteilten Finanzbetrüger anstellt. Aber grundsätzlich musst du auch nicht antworten, wenn du beim Bewerbungsgespräch nach einer Vorstrafe gefragt wirst. Lügen darfst du aber auch nicht.
Naja, und wenn du nicht antwortest, machst du dich ja eigentlich auch schon ziemlich verdächtig.
Ja, Schweigen spricht natürlich dann auch Bände. Was auch nicht unwichtig ist, in Österreich werden Vorstrafen bei Jugendlichen 5 Jahre und bei Erwachsenen 10 Jahre nach dem Absitzen der Haft getilgt. Das heißt, in 3 Jahren ist der Elias wieder unbescholten und dann darf er auch wieder nach Großbritannien einreisen.
Wieso Großbritannien? Weil es nicht EU ist?
Ja, seit dem Brexit gibt es da eigene Einreisebestimmungen. Und der Elias hatte das Problem, dass er Urlaub in Großbritannien machen wollte, hat schon alles bezahlt und ist dann draufgekommen, dass er wegen seines Vorstrafenregisters nicht einreisen darf. Obwohl er gebürtiger Österreicher ist und einen österreichischen Reisepass hat.
Okay, also Elias ist ja gebürtiger Österreicher, aber er wurde in der Schule als Ausländer behandelt und diskriminiert, sagt er?
Ja, seine Eltern kommen aus Afghanistan und das sieht man ihm halt optisch an. Das mit der Großbritannien-Reise hat er dann Gott sei Dank noch lösen können, indem er sie auf seinen Vater umgebucht hat. Ah, weißt du, was mir noch einfällt? Eine Folge von Elias Haftstrafe ist auch, dass er nach seiner Verurteilung keine Waffe tragen darf. Und damit war er fürs Bundesheer untauglich.
Zivildienst war dann auch kein Thema?
Untauglich heißt, du bist komplett raus. Aber der Elias hat einen anderen Weg gefunden, wie er sich zivilgesellschaftlich engagieren kann.
Hat das was mit seiner Arbeit als Trainer zu tun?
Ganz genau. Er ist nämlich schon im Gefängnis mit dem Sport- und Resozialisierungsverein Phoenix in Kontakt gekommen. Der ist vor rund 5 Jahren gegründet worden und hat bisher rund 200 junge Menschen helfen können, ihr Leben wieder auf die richtige Bahn zu bringen. So auch dem Elias. Und heute hilft er selbst als Trainer jungen Menschen dabei. Du bist ja jetzt neben der Arbeit auch bei Phoenix selber aktiv?
Ja, möchte ich auch immer bleiben, wenn es geht, bis ans Ende meines Lebens von mir aus. Weil ich finde es super und ich finde es wirklich als eine der besten Möglichkeiten, sich zu resozialisieren, weil im Sport gibt es immer klare Regeln, egal von woher man kommt und wer man ist. 99% aller Menschen, finde ich, respektieren auch diese Regeln, solange es um Sport geht. Und so gliedert man sich, finde ich, auch sehr gut wieder in die Gemeinschaft ein.
Was genau tust du bei Phoenix?
Ich bin Kraft- und Fitnesstrainer, mache meistens Crossfit mit den Leuten, die im Comeback Club sind, also die Leute, die im gelockerten Vollzug sind, also rausgehen dürfen ab und zu und arbeiten dort. Leute, die eine Fußfessel haben und Leute, die Freigänger sind, die bekommen extra Zeit, dass sie zu uns kommen, mit uns Sport machen. Und viele nutzen natürlich dieses Angebot, weil erstens bekommen sie mehr Freizeit, zweitens machen sie was Sinnvolles für sich und drittens sind in einer guten Gemeinschaft mit uns und es macht auf jeden Fall auch immer Spaß.
Was gibst du ihnen mit auf den Weg?
Auf jeden Fall gebe ich ihnen mit auf den Weg, dass sie beim Training immer 110% geben, auch wenn sie mal einen schlechten Tag hatten. Weil dieser Belohnungsfaktor, finde ich, nach harter Arbeit ist etwas, was man sich nach der Haft auf jeden Fall oder auch in der Haft angewöhnen muss. Also das ist eine Sache, die Menschen viel dazu bewegt, Gutes zu tun, finde ich.
Was würdest du deinem 5 Jahre jüngeren Ich sagen, wenn du die Möglichkeit hättest?
Weiß ich nicht, also ich würde vielleicht an ihm vorbeireden, wie jeder andere, also höchstwahrscheinlich.
Wie sind deine Freunde und deine Familie mit deiner Haft umgegangen? Hat sich da wer von dir abgewendet?
Ja, also meine 2 älteren Halbbrüder und die sehe ich jetzt auch mehr als Halbbrüder und nicht als mein Blut quasi, weil sie auch, also es war wie Verrat eigentlich. An Familie, mit denen wir nichts zu tun haben, beziehungsweise Familie, die wir nicht als Familie sehen. Und deswegen habe ich halt Kontakt zu denen verloren. Das hat mich auch sehr geformt, weil ich auf jeden Fall sehr enttäuscht von ihnen war, dass sie sowas nicht für sich behalten können.
Hast du in ihren Augen Schande über die Familie gebracht?
In ihren Augen? Also es interessiert mich nicht, was sie denken. Meine Eltern und mein kleiner Bruder, Also mein Blut steht hinter mir, obwohl die auch sehr enttäuscht von mir waren. Und das schätze ich am meisten.
Haben dich deine Eltern und dein Bruder im Gefängnis besucht?
Ja, das haben sie. Und darüber bin ich sehr dankbar. Mein Halbbruder zwar auch, aber dieses eine Mal bleibt mir auch nur in Erinnerung als ein komisches, also zwielichtiges Treffen.
Hast du damals eine Freundin gehabt?
Nein, hatte ich nicht.
Hast du Freunde verloren durchs Gefängnis, außer deinen Halbbrüdern?
Also, ich habe Freunde verloren, aber das auch nur, weil ich es wollte. Jeder ist seinen Weg gegangen und das finde ich auch gut.
Das heißt, die, von denen du dich abgewendet hast, waren die, die dich eigentlich in die Kriminalität mit reingezogen haben?
Mit reingezogen nicht. Wir haben gemeinsam Scheiße gebaut und haben dann auch gemeinsam diesen Weg gelassen, sag ich mal.
Hast du umgekehrt noch Freunde aus der Haftanstalt?
Ja, habe ich. Also den Dennis, meinen Zimmerkollegen. Und ich habe ihn auch ein bisschen so immer betreut. Er hatte auch starke familiäre Probleme. War auch viel mit Alkohol und so verbunden. Kenne ich jetzt nicht aus meiner Familie, aber ich habe ihn auf jeden Fall immer motiviert, Sport mit mir zu machen. Weil das bei mir immer schon so ein Gedanke im Hinterkopf war, ich muss Sport machen. Und ich trainiere auf jeden Fall sehr hart. 4 bis 5 Mal die Woche mache ich Sport. Es macht mir einfach Spaß. Und ich mag es, dass ich weiß, wenn ich an etwas arbeite, dass ich stärker werde.
Auch mental?
Ja, auf jeden Fall.
Was bereust du am meisten im Rückblick?
Die verlorene Zeit und dass ich Leuten damit irgendwie Angst gemacht habe, dass ich gedacht habe, ich bin irgendetwas.
Hast du dich bei den Opfern später entschuldigt?
Im Nachhinein ja, habe ich gemacht.
Was ist dir heute wirklich wichtig im Leben?
Meine Familie, also meine Frau, meine Eltern und die paar Freunde, die mich wirklich begleitet haben nach der Haft.
Welche Zukunftspläne hast du?
Selbstständig zu werden, ein Unternehmen zu führen, hoffentlich ein großes Unternehmen und jeden Tag eine Aufgabe zu haben.
Hast du jetzt im Rückblick das Gefühl, dass du 2 Lebensjahre verloren hast?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine der Sachen, die ich am meisten bereue. Die Zeit, die man verliert. Zeit ist so kostbar und man lernt das erst zu schätzen. Leider, wenn es soweit ist. Und das ist, glaube ich, immer so in jeder Lebenssituation.
Also die verlorenen Jahre tun Elias weh, das ist ganz klar. Aber so wie er das erzählt, war er in einem richtigen Strudel drinnen, aus dem er einfach nicht mehr so leicht rausgekommen ist. Und dann eben auch in einem kriminellen Freundeskreis, wo er auch dazugehören wollte, wo er auch Leute gehabt hat, die ihn verstanden haben in seiner Situation, denen es vielleicht so gegangen ist wie ihm als Kind. Aber was sein Beispiel wirklich deutlich macht, ist, wie wichtig die Resozialisierungsarbeit ist. Weil wenn die schon bei seinem ersten Gefängnisaufenthalt stärker stattgefunden hätte, wäre er vielleicht nicht rückfällig geworden und erneut in Haft gelandet.
Ja, wo ich mir ein bisschen schwer tue, ist die Frage, ob man die kriminelle Karriere von Elias insgesamt hätte verhindern können. Die Ausgrenzung und Diskriminierung in der Schule soll jetzt bitte keine Entschuldigung sein, aber es zeigt halt schon auch, dass Integration eine wichtige Rolle spielt. Und es ist tatsächlich so, dass im vergangenen Jahr 60% der Neuinhaftierten in Österreich AusländerInnen waren. Bei den MigrantInnen Anteil an der Gesamtbevölkerung von knapp 20%. Also eine gewisse Korrelation ist da sichtbar und da hat sicher auch die Art und Weise, wie der Elias als Kind behandelt worden ist, eine Rolle gespielt.
Und du meinst, gerade bei Jugendlichen, die sich hier in Österreich nicht voll integriert fühlen, ist die Gefahr umso größer, dass sie in die Kriminalität abrutschen?
Darauf weisen jedenfalls alle Statistiken hin.
Ich bin jedenfalls wirklich sehr froh, dass Elias wieder herausgefunden hat aus der Kriminalität, auch weil er weiß, was es bedeutet, eingesperrt zu sein. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und wir würden uns freuen, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet bei unserem BZ-Podcast Weitergedacht, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt.
Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Ciao.